Also noch einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und die freundliche Einführung. Ja, es ist geradezu auch eine Ehre, für eine Religionswissenschaft auf den Lehrstuhl von Overbeck gekommen zu sein. Deswegen habe ich auch zu ihm geschrieben, denn diese Professur von Overbeck, der ja immer ein sehr kritisches Verhältnis zur Theologie hatte, wurde glücklicherweise in Religionswissenschaft umbenannt. Das als kleinen Hinweis auf Overbeck und den Nietzsche-Freund. Die Religionswissenschaft, um etwas dazu auch zu sagen, du hattest eben etwas gesagt, ist keine Theologie. Sie ist auch keine Religionskritik in einem starken Sinne, sondern eher in einem schwachen Sinne. Und zwar deswegen, weil sie immer in einem gewissen Abstand zu dem Phänomen Religion oder wie ich das heute nennen werde, zu dem religiösen Feld steht, und zwar professionsbedingt, weil sie vergleichend ist, unterscheidet sie und muss diese Distanz auch mehr oder weniger wahren. Sie ist deswegen aber auch keine Religionssoziologie oder Religionspsychologie. Sie nimmt nicht ihren Ausgangspunkt bei dem Phänomen Psyche, Seele oder Gesellschaft, sondern sie nimmt ihren Ausgangspunkt eben bei dem Phänomen Religion selbst und geht von dort aus zu den anderen Phänomenen wie gesellschaftliche Bedingtheit, psychische Verhältnisse und so weiter über. Aber ganz wichtig, sie ist eine schwache Religionskritik, genau deswegen, weil sie eine marginale Position zu diesem Feld einnehmen muss, sonst könnte sie ihre Arbeit auch nicht leisten. Das vielleicht vorweg. Dann gibt es eine kleine Änderung hier in der Formulierung. Ich habe jetzt Individualisierung geschrieben, weil dieser Prozess, der ja auch immer wieder rückgängig gemacht wird, besser das Ganze ausdrückt, als wie es vorher stand und wie Sie es auch im Programm haben. Ja, und dann möchte ich Ihnen heute also versuchen, anhand einiger Folien, das sind sehr viele, Sie dürfen nicht erschrecken, Folien kann man sehr lange, kann man aber auch sehr kurz kommentieren. Ich hoffe, dass ich mich kurz halten werde heute und die Dreiviertelstunde, höchstens 50 Minuten einhalte. Ich habe deswegen auch kein Manuskript, das ich unbedingt durchbringen muss, sondern ich kann mich da relativ flexibel anpassen, zeige Ihnen auch gleich die Gliederung. Ich versuche eine Art, ganz im Sinne eines Marginalismus, den ich auch als einen Humanismus verstehe, einen Randgang zu diesem religiösen Feld und will Ihnen die Entwicklung in den letzten 200 Jahren als eine Art Voraussetzung auch der gegenwärtigen Diskussion zeigen. In dieser Zeit erst ist der Begriff Religion überhaupt prominent geworden, auch als ein reflexiver Begriff. Das Feld reflektiert sich selbst in einer gewissen Weise und wird auch dann erst thematisch, und man redet über Religion, als sie in einer gewissen Weise zweifelhaft wurde oder eben, wie ich es hier formuliert habe, zu einer Auflösung tendiert. Und da nehme ich eine Theorie von dem Soziologen Pierre Bourdieu auf, der eben genau diesen Begriff auch geprägt hat. Ich hoffe, Sie verstehen mich, wenn ich auch ein bisschen entfernt manchmal vom Mikrofon bin. Ich versuche also laut genug zu reden. Ja, und diesen Randgang, den kann man natürlich auch mit Erich Fromm beginnen. Und deswegen habe ich mir erlaubt, noch einmal auch auf die Diskussion, die gestern und vorgestern geführt wurde, kurz insofern anzuspielen oder einzugehen, dass ich einige Zitate von Fromm an den Anfang stelle. Ich bin kein Fromm-Spezialist, im Gegensatz zu den Vorrednern, aber zufällig in Parallele zu dieser Einleitung ist eine Studierende auf mich zugekommen und hat gefragt, ob man denn nicht einmal ein Seminar zu Erich Fromm machen werde. Also ich werde das im nächsten Semester tun und insofern wird auch an der Universität Basel Fromm etwas prominenter nun behandelt werden, dank der Studierenden und deren Leseleistung. Nun etwas eben hinsichtlich des Gangs durch das religiösen Feldes. Sie müssen jetzt nicht erschrecken über die vielen Gliederungspunkte. Die haben jeweils relativ kurze Dauer, aber es soll Ihnen einen kleinen roten Leitfaden für diesen Randgang um das religiöse Feld zeigen. Ich möchte erst einmal von Erich Fromm ausgehen und auch einen kleinen Hinweis auf Max Weber, der ja auch des Öfteren schon erwähnt wurde, geben. Möchte dann einige Bilder zeigen und auch etwas an statistischen Veränderungen anhand der Stadt Basel leider Ihnen zeigen. Aber die ist paradigmatisch eigentlich für die Gesamtentwicklung in der westlichen Welt. Tendenzen dann zur Wiederkehr oder zum Verschwinden der Religion. Das möchte ich noch einmal kurz fragen. Dann etwas zur Geschichte des Religionsverständnisses. Wir hatten immer wieder diese Hinweise auf die Etymologie aus der römischen Antike. Ich möchte dazu auch einige Bemerkungen machen und Sie dann an den Begriff Orientierung, der ja von Fromm jetzt übernommen wurde, und ich versuche ihn auch in diesem Sinne zu verstehen, möchte ich etwas über neuere Orientierungssysteme, die sich eben seit der Sattelzeit einspielen, das heißt von 1750 bis 1850, Ihnen zeigen, und zwar Orientierung erst einmal am Kollektiv, am Individuum, dann zunehmende Diversifikation, und diesen Begriff Diversifikation, den halte ich für sehr wichtig, weil er neutral ist und weil er einiges besser fasst als Begriffe wie Pluralisierung, und zwar von Kleinkollektiven und dieser Orientierungssysteme. Beispiele: Auguste Comte, die Orientierung an der Wissenschaft, dann die Orientierung am Monismus, die Orientierung an der Vergangenheit, die Orientierung an Geheimwissen, die Orientierung an Importreligionen, ein kurzer Hinweis auf den Buddhismus und dessen Bedeutung im 19. Jahrhundert, und dann etwas zur Auflösung des Religiösen und des religiösen Feldes mit einem Fragezeichen versehen. Und wenn wir noch Zeit haben, um diesen Doppelaspekt, diese Ambivalenz des religiösen Feldes noch einmal zu zeigen, hinsichtlich der Ausgrenzung, aber auch hinsichtlich einer Wirkung nach innen, die Einheit, die Sinn stiftet in Bezug auf Gruppen, habe ich ein kleines Modell mitgebracht. Wenn wir Zeit haben, kann ich das Ihnen dann noch erklären, und das wäre vielleicht ein guter Ausgangspunkt auch für die Diskussion. Ja, also ich möchte mit Erich Fromm gemäß dieser Gesellschaft, die mich eingeladen hat, beginnen und Religion eben als Orientierung und Hingabe noch einmal anhand von Zitaten auch zeigen. Dieses Bild, das Sie hier sehen, könnte natürlich ein Bild der Hingabe sein. Es ist ein Taufbild, aber es ist ein ganz besonderes Taufbild. Das werde ich Ihnen nachher erklären. Es ist in einer Kirche, aber es ist keine christliche Taufe. Es ist eine natürliche Taufe. Einige von Ihnen wissen vielleicht, wo das herkommt. Aber jetzt noch einmal eben auf die Frage Ausgangspunkt von der Psyche, ein psychisches Bedürfnis, so wie es auch im Programm steht. Es geht Erich Fromm, und ich möchte Ihnen jetzt nicht dieses Zitat ganz ausführlich vorlesen und auch kommentieren, sondern auf einige Begriffe, die wir ja auch schon diskutiert haben, kurz hinweisen. Es geht um eine Dichotomie der Existenz, von der er auch ausgeht, manchmal nennt er das Vernunft, und auf der anderen Seite Gefühle, oder man kann auch Körper und andere Dimensionen noch mit hinzunehmen, die aber den gesamten Lebensprozess umfassen. Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Es geht also bei diesen Orientierungssystemen um solche, die den gesamten Lebensprozess von Individuen, und da diese immer wieder in Kollektive eingebunden sind, auch von Gruppen, von Organisationen bis hin zur Gesellschaft, bezeichnen. Ein weiteres Zitat, das ich aus der gleichen Schrift, also das ist aus Wege aus einer kranken Gesellschaft, zitiert habe, da geht er noch einmal auf den Religionsbegriff auch selbst ein, den hatten wir ja auch diskutiert, und da gibt es immer ein Problem: gehört denn eine Gottesvorstellung hinzu oder eine Transzendenzvorstellung oder wie man das auch immer bezeichnen will? Er ist sich da nicht so ganz sicher, ist das denn sinnvoll, den Buddhismus beispielsweise unter den Begriff Religion zu fassen. Jedenfalls scheint er hier doch dazu zu neigen, das mit der Gottesfrage im Hintergrund etwas auch in Klammern zu stellen, denn für all diese Systeme, Denksysteme, die ein Objekt der Hingabe auch bieten, die dem Leben und seiner Stellung in der Welt Sinn verleihen, das sind in dem Sinne ja doch solche, die sowohl in Bezug auf Gott als auch auf andere Gegenstände, Objekte der Verehrung mehr oder weniger aufgebaut sein können. Deswegen muss man vielleicht doch, wenn man sinnvoll auch aus einer wissenschaftlichen Sicht dieses Feld beschreiben will, es weiterhin ein religiöses nennen. Also bleiben wir, und das hat er auch mehr oder weniger so als Statement von sich gegeben in Psychoanalyse und Religion, bleiben wir doch bei Religion, bei dem Begriff auch als Orientierungssystem und dem dazugehörigen Objekt der Hingabe, denn in dem Sinne haben wir eigentlich kein besseres Wort. Und man muss auch sagen, all die Probleme, die damit verbunden sind, auch mit der Definition von Religion, die er hier gegeben hat, sind doch mehr oder weniger immer wieder auch unter dem Begriff Religion diskutiert. Ob man nun kritisch dazu steht, ob man ihn so oder so versteht, ist egal. Wir haben in dem Sinne eigentlich keinen besseren Begriff. Ja. Und er ist mit dieser Vorstellung und mit seiner Definition auch sehr gut für die Religionswissenschaft anschlussfähig. Das kann ich so gerne sagen. Es ist eine formale Definition, die die Inhalte erst einmal zurückstellt. Und das ist für die religionswissenschaftlich vergleichende Zugangsweise sehr wichtig. Auch aus diesem Grund kann ich mich hier mehr oder weniger sehr gut anschließen. Ja, noch einmal ein ganz kurzer Hinweis auch auf Max Weber und auf das ambivalente Verhältnis eigentlich der Wissenschaft zu dem Phänomen Religion. Seit es wissenschaftlich thematisiert wird, geht man immer auch davon aus, ist die Wissenschaft denn mehr oder weniger auch etwas, was sich religionisieren kann, oder soll sie sich davon völlig fernhalten? Für jemand wie Max Weber ist das ein Lebensproblem gewesen. Er hat auch eine eigene Form der Orientierung für sich gesucht und hat sie in der Wissenschaft gefunden, hat aber die Position bezogen, dass die Wissenschaft viel kann, aber eines nicht, nämlich Sinnstiftung leisten kann. Das ist doch Aufgabe der Theologie, Sinn zu setzen und dann auch noch einen ganz konkreten Sinn. Und Wissenschaft könne das genau nicht leisten. Und alle die Versuche in seiner Zeit, und das sind sehr viele, die vom Katheter aus, also da, wo ich jetzt stehe, wenn das an der Universität stattfinden würde, eine Weltanschauung verbreiten oder Objekte der Verehrung anbieten oder selbst zu Objekten der Verehrung werden, die nennt er abschätzend Katheterpropheten, und gegen die wendet er sich sehr massiv. Aber damit ist eben auch die Frage der Sinnlosigkeit und nicht nur der Sinnstiftung aufgeworfen. Und das ist auch wahrscheinlich eine der Janusköpfigkeit des Phänomens Religion, dass sie sich auch dazwischen mehr oder weniger abspielt. Also das wäre noch einmal auch eine Beobachtung zu dem Feld Religion, dass es nicht nur um Sinnstiftung geht, sondern immer auch um Prozesse der Sinnlosigkeit, des Sinnverlustes, der Orientierungslosigkeit, in dem dieser Diskurs stattfindet. Für Max Weber, was bleibt da mehr oder weniger dann für die Wissenschaft übrig, wenn sie sozusagen in Bezug auf Sinn gar keine Funktion mehr in der Gesellschaft einnehmen kann? Ja, er sagt, jeder muss sich in der Wissenschaft an seine Arbeit halten, und diese Arbeit und diese Funktion, dem Tag gerecht zu werden, als den eigenen Dämon nehmen. Also das ist für ihn vielleicht eine melancholische, vielleicht eine sehr unzufriedene Vorstellung von Wissenschaft, aber sie verhindert zumindest, dass sie zu nah in den Bereich des religiösen Feldes gerückt wird. Also ich möchte Ihnen jetzt erst einmal in den ersten zwei Schritten relativ schnell einige Bilder und einiges aus der Statistik zeigen, um noch einmal zu markieren, über was wir überhaupt reden. Es ist auch insofern wichtig, weil über Religion eben nicht nur mit Sprache diskutiert wird und damit auch rationalisiert wird über Religion, sondern sehr viel, was in diesem sogenannten religiösen Feld sich abspielt, über Bilder läuft. Und Bilder sind oft emotional viel ansprechender als Sätze oder gar Bücher oder längere Texte. Ich beginne mit einem Bild. Ich weiß nicht, ob Sie es richtig sehen können. Das ist das Bild einer Stadt, ganz typisch in der Zeit des 17. Jahrhunderts. Und was Sie dort sehen, ist natürlich eine Häufung. Sie sehen es nicht? Ah ja, vielen Dank. Können Sie es jetzt etwas erkennen? Also, das ist diese kleine Stadt, die sich so ungefähr in der Größe zwischen Plossin und Berlin einspielt, am Rheinknie, also Basel, ein Blick von einem Hügel auf die Stadt Basel. Und was sieht man? Und das kann man in Bezug auf alle Städte der damaligen Zeit in Europa fast sagen, man sieht lauter Kirchtürme. Das heißt, das Feld oder die Sichtbarkeit von Religion war ganz deutlich in der Öffentlichkeit gegeben. Das soll mir einen kleinen Ausgangspunkt geben, um auf die klassische Struktur des religiösen Feldes einmal hinzuweisen. Jemand, der diesen Begriff geprägt hat, das ist natürlich eine Metapher, war der französische Soziologe und Philosoph Pierre Bourdieu, der seinen Ausgangspunkt von Karl Marx und von Max Weber und auch von Emil Durkheim genommen hat und der versucht hat, das klassische Feld zu beschreiben in Anlehnung an die Idealtypen der Akteure im Bereich der Religion, wie sie Max Weber aufgestellt hat. Er geht also von Propheten aus, von Priestern, von Zauberern und von Laien. Und die haben ganz unterschiedliche Verhältnisse zueinander. Das sind also Akteure, die auch sichtbar sind, die man auch an ihrer Kleidung und so weiter sehen kann. Und im Kontext dieses Feldes gibt es die Funktion, dass die Priester, das sind die Herrschenden, für Kontinuität im Feld sorgen, aber auch für Legitimation von Machtausübung, von Politik, insbesondere für die Stabilisierung der sozialen und ökonomischen Verhältnisse. Also sehr, wie er das nennt, auf Kontinuität oder sehr konservativ eingestellt. Und dabei müssen Sie immer sehen, dass Sie die Laien sozusagen an den Zügeln halten. Sie müssen sie manipulieren in ihrem Denken und in ihrem Handeln und sie müssen sie auch befriedigen, nämlich genau hinsichtlich dessen, was auch das Objekt von Verehrung und so weiter ist, also auch Sinnstiftung leisten. Aber sie haben Konkurrenz. Die Kategorie der Zauberer möchte ich weglassen. Man könnte heute sehr vieles aus dem Bereich der Esoterik hier sehen. Aber wichtig sind, und das hatten wir jetzt mehrmals ja auch im Kontext der Reformation besprochen, es sind die Propheten, die sozusagen immer wieder Alternativangebote zeigen und die in Auseinandersetzung mit den Priestern stehen. Wenn die sich irgendwann durchsetzen, dann nehmen sie sozusagen diese Rolle ein. Das kann man im Prozess der Reformation sehen. Sie nehmen dann aber auch politisch legitimierende Funktionen ein und versuchen auf eine andere Art und Weise die Laien wiederum an der Stange zu halten und ihnen ein gewisses Angebot zu geben an Sinnstiftung, aber auch an Denk- und Handlungssystemen. Ja, und dieses Feld genau, das ist seine spätere Position und dazu kommen wir am Ende dann hin, dieses löst sich eigentlich auf, das haben wir so nicht mehr, das findet man am deutlichsten noch in der Zeit vor der Französischen Revolution. Vielleicht kann man die Französische Revolution insgesamt mit diesem Modell noch beschreiben, indem da die neuen Propheten, die Sans-Culottes zum Beispiel, dann aufgetreten sind, aber das ist eine andere Sache. Ich wollte Ihnen nur kurz den Ausgangspunkt eben des klassischen religiösen Feldes zeigen. Und das Feld, das ist natürlich eine Metapher, die anderen Felder, die sich überlagern, sind politische, das ist mit Macht insbesondere, steht das in Verbindung, das ökonomische Feld, das Kunstfeld und so weiter. Das ist überhaupt eine Spezialität der Soziologie der damaligen Zeit. Max Weber geht von verschiedenen Sphären aus. Die Systemtheorie von Luhmann geht von verschiedenen Subsystemen der Gesellschaft aus und Pierre Bourdieu eben von Feldern. Und ein Feld hat eine ganz deutliche, klare Sichtbarkeit. Das ändert sich nun. Sie haben hier ungefähr den Blick auf den gleichen Ort, nämlich Basel, von dem gleichen Hügel aus gesehen. Und Sie sehen, dass hier kaum Kirchtürme noch wahrnehmbar sind. Hier ist einer, aber ganz modernisiert, sondern es sind eigentlich andere religiöse Gebäude, wenn Sie so wollen, nämlich wenn wir diese Diversifikation in die verschiedenen Bereiche uns ansehen. Und ich habe bei Erich Fromm auch gelesen, dass er davon ausgeht, dass sich die Religion der Gesellschaft eigentlich auflöst in eine religiöse Gesellschaft. Zurückgehend ist das ein Zitat, wo er sich auf Hegel zurückbezieht. Das heißt, das, was einmal eine Religion spezifisch sichtbar war, hat sich in verschiedene Bereiche der Gesellschaft und in verschiedene Einzelgruppen diversifiziert. Und hier haben wir natürlich einige der Konkurrenten. Das ist der BITS-Turm, also die Bank für internationale Zusammenarbeit. Und irgendwo da hinten sehen Sie den Messeturm und ganz neu jetzt den Roche-Turm, der treppenförmig ist und man nennt ihn auch Himmelstreppe. Aber das ist ein Bild, bevor der gebaut wurde, deswegen können Sie den hier nicht sehen. Sie sehen also, die öffentliche Wahrnehmung von Religion hat sich völlig verändert und das zeigt dann auch natürlich das Ereignis noch einmal, sehr deutlich, wie auch die alten Strukturen mit den neuen Strukturen in Konflikt geraten, nämlich nach 9/11. Das ist sicherlich eines der ganz aktuellen Phänomene, die noch einmal die Diskurse über Religion völlig verändert hat. Man spricht von religiösem Wahn, vom Rückkehr ins Mittelalter, macht die Differenz moderne Mittelalter neu auf und fragt sich, wie man damit umgehen kann. Es ist sozusagen auch etwas, was immer mit monotheistischen Religionen und Gewaltanwendung in Verbindung gebracht wird. Und diese Bewegungen werden auch von einigen Religionssoziologen, beispielsweise von dem Soziologen Martin Riesebrot, als patriarchale Protestbewegungen, die sozusagen in der Moderne ihren eigenen Einfluss verloren gehen sehen, gekennzeichnet. Und die machen sich auch in den neuen Medien bemerkbar. Die wahrereligion.de, die war auch in Basel sehr aktiv gewesen, ist in Deutschland verboten, ist in der Schweiz nicht verboten. Sie haben sich mittlerweile umbenannt. Aber man muss eben beachten, dass eben die neuen Medien auch eine ganz andere Form von Sichtbarkeit nun von Religion zeigen und auch von Artikulationsmöglichkeiten. Die Diskurse zeigen sich in den Medien am besten über die Bilder. Sie sehen dann hier Scharia für die Schweiz oder Mekka Deutschland. Das sind sozusagen die Diskurse, die auch etwas die Ambivalenz der Sache markieren. Denn das ist nur die eine Seite. Die andere Seite, und das kommt ja auch in meinem Titel vor, das ist die Kehrseite eigentlich, die sich herausgespielt hat. Und ich möchte das Ihnen da dann auch versuchen, historisch zu erklären. Das ist eben Wellness, Diätik, Körpertechniken, Therapie und vieles andere. Das sind also Phänomene, die mit Privatisierung, Individualisierung, aber auch, und das ist sehr wichtig, Ökonomisierung zu tun haben. Ich hatte ja schon auf die religiösen Gebäude unserer Gegenwart hingewiesen. Hier ist es also in einer Garage von Alexandri gebaut, sein erstes Bodybuilding-Gerät. Heute regiert er ein Gymnastik-Imperium und predigt die Weltreligion Wellness. Nur ein kleiner Hinweis eben darauf. Dann natürlich ist Fußball eine Religion. Darauf wird es wohl nur subjektive Antworten geben. Die wird bei jedem anders ausfallen. Eben in dem Sinne, Fußball ist meine Religion. Ich werde am Ende dann noch einmal kurz darauf zurückkommen. Aber Sie finden natürlich auch ganz andere Statements, den FC Religionen, oder Sie finden die Schamanenschule in der Schweiz, aber auch in anderen europäischen Städten, und Sie finden natürlich auch die Auseinandersetzung mit Gott ganz prominent in der Öffentlichkeit. Mittlerweile haben sich auch Journalisten gefragt, kann man denn überhaupt dieses Phänomen eventuell über Bilder auch systematisieren? Das ist ja auch eine der Aufgaben der Religionswissenschaft. Und interessant ist, dass sie nicht nur die klassischen Konfessionen, wenn man so will, versuchen, über Bilder zu charakterisieren. Also was gehört dazu? Ein Dresscode, eine Vorstellung nach dem Tod, das Bodenpersonal, der Chef, sondern neben den Muslimen, Hindus, Protestanten, Buddhisten nehmen sie auch die Atheisten auf, die Juden, die Esoteriker und die Jedi-Ritter, in einigen Ländern eine anerkannte Religionsform. Ja, auch das nur sozusagen ein bisschen, um Ihnen einen Eindruck zu verschaffen. Ganz schnell noch einmal etwas zu den Statistiken. Die statistische Entwicklung ist so, Sie verzeihen mir, dass ich die Daten, weil ich sie dort eben sehr gut habe, mir zur Verfügung stehen aus Basel, aber Basel scheint mir sehr prototypisch für städtische Entwicklungen allgemein. Das fromme Basel im 19. Jahrhundert hatte über 90% reformierte Kirchenzugehörigkeit. 1970 waren es nur noch knapp die Hälfte, etwas über die Hälfte. Durch Migration kamen sehr viele Katholiken hinzu, aber auch die Konfessionslosen haben 1970 schon begonnen, ihren Siegeszug anzutreten, und 2006 dann schließlich, das ist übrigens eine Kirchenstudie gewesen, von der Theologischen Fakultät in Basel in Auftrag gegeben, haben die Katholen nur noch ein Drittel, die Protestanten nur noch ein Drittel, aber die Konfessionslosen, die also statistisch gar nicht mehr erfassbar sind, schon fast die Hälfte eingenommen. Die offizielle Statistik in Basel zeigt etwas Ähnliches, einen stetigen, kontinuierlichen Anstieg der sogenannten Konfessionslosen, einen stetigen Abstieg der Katholiken und Protestanten und natürlich die Muslime und einige andere, die neu und auch stärker hinzukommen. Das sieht man auch bei den Ein- und Austritten, bei der Zunahme. Das bestätigt das ganz genauso. Und das Feld wird also sozusagen, ich hatte den Begriff Diversifikation angeboten, es wird immer komplexer, soweit man es überhaupt noch statistisch erfassen kann. Die Daten zu erheben ist sehr schwer. Wenn man von der staatlichen Anerkennung von Religionsgemeinschaften ausgeht, das sind in Basel genau 4, nehmen die, die dem nicht mehr zugehören, die also staatlich nicht mehr als Religionen anerkannt sind, 67,1% im Jahr 2012 ein. Und man kann sehen, dass Migration ein sehr großer Faktor dabei ist, dass die Schweizer also noch ein bisschen klassischer strukturiert sind als die Ausländer, die hinzugekommen sind. Und man kann eine andere Beobachtung hinzugeben, je mehr man in den Stadtkern kommt, desto größer ist die Konfessionslosigkeit. Also es ist ein städtisches Phänomen und das ist nicht umsonst. In der Spätantike war das Christentum auch in erster Linie ein städtisches Phänomen. Das Land hat sich immer etwas konservativer erwiesen. Ja, also auch hier Stadt natürlich ist es pluraler als in der Schweiz im Allgemeinen. Aber man darf nicht davon ausgehen, dass diejenigen, die als Christen zu identifizieren sind, auch institutionalisiert sind, sondern die, die eindeutig zu den Gruppen zugeordnet sind, sind auch größtenteils immer mehr nicht organisiert. Das ist ein sehr wichtiger Faktor auch. Ja, das ist die Frage. Verschwindet Religion, wenn man sich das ansieht, durch diese Religionslosigkeit oder Konfessionslosigkeit, Nichterfassbarkeit oder ist es eine Wiederkehr, wenn man die anderen Bilder sich ansieht? Ich würde sagen, es gibt eben verschiedene Tendenzen des religiösen Wandels. Der Begriff, den ich anbiete, ist Diversifikation von Religion. Wir haben immer mehr unterschiedliche Gruppen und Kleinstgruppen, teilweise soziologisch gar nicht mehr erfassbar. Wir haben Mehrfachzugehörigkeiten, das heißt eine Religion, ein Mensch, das stimmt schon lange nicht mehr. Individuelle Bastelreligionen, Religionscollagen, aber auch funktionale Äquivalente von Religion in den Bereichen Kunst, Recht, Wirtschaft bzw. Geld, Natur und so weiter kann man immer mehr feststellen. Und zwar haben wir diese Diversifikation auf 2 Ebenen im öffentlichen Raum, ganz sichtbar und auch statistisch beschreibbar und also soweit die Statistik das hinbekommen kann und im privaten Bereich, im individuellen Leben mit Lebensabschnittsreligionen und so weiter und so fort. Aber wie verändert sich denn Religion? Wie sehen denn diese verschiedenen Doppelgesichter der Religion überhaupt aus? Ich denke, es gibt mehrere Doppelgesichter, multiple Janusköpfigkeiten von Religion, nämlich in der Privatheit und im Öffentlichen gibt es einen großen Unterschied zwischen Individuum und Kollektiv auch noch einmal und das überlagert sich natürlich auch über Kreuz. Dann zwischen religiöser Erfahrung einerseits, die von einigen betont wird, aber auch an der gesellschaftlichen Bedeutung von Religion auf der anderen Seite. Zwischen dem privaten Glauben als Religion bezeichnet und dem öffentlichen Diskurs über Religion gibt es auch sehr große Differenzen oder Doppeldeutigkeiten. Und jetzt möchte ich Sie durch die Geschichte führen. Relativ kurz. Erst einmal etwas zum Religionsverständnis überhaupt. Es wurde ja schon thematisiert. Ich beziehe mich jetzt auf die Untersuchungen von Ernst Pfeil, der 4 Bände über die Entwicklung des Religionsbegriffs geschrieben hat. Er hat für die Antike festgestellt, dass in der klassisch-lateinischen Tradition Religio die sorgfältige, vielleicht sogar ängstlich genaue Beachtung der Vollzüge, die dem jeweiligen Gott, wir befinden uns hier im Bereich mehrerer Götter, gegenüber geschuldet sind. Also Religiones bezeichnen nicht Gemeinschaften, sondern geschuldete Vollzüge bestimmten Göttern gegenüber. Also so etwas wie Opfer, Gebete, Umzüge oder eben genau der 2. Punkt der Definition von Erich Fromm. Deswegen heißen ja auch die Nonnen, die Mönche und so weiter im französischen Bereich und im Lateinischen religiosi, weil sie eben, und das ist der entscheidende Wandel, der in der Spätantike mit dem Christentum hineingekommen ist, und da ist Augustinus verantwortlich, weil nun eine Art Okkupation dieses Begriffes durch die Christen stattgefunden hat. Sie haben eine Unterscheidung getroffen. Es gibt die Superstitionis, das sind also all die falschen Vollzüge, das sind die Götzendienste, wie es dann später heißt, und es gibt die eine wahre Religion, und diese eine wahre Religion, die schuldet dem Vollzug, dem einzigen Gott gegenüber und idealerweise im gesamten Lebensvollzug. Wenn man das tut, dann wird man eben zum Religiosi, also zu einem, der in einem Kloster beispielsweise seinen Lebensvollzug ganz dem einen Gott gegenüber widmet. Ja. Es haben sich also in dieser Sattelzeit langsam ein neues Verständnis eingespielt, dieses alte Verständnis von Religion, also das Christliche dann, also das transformiert Christliche, wurde langsam abgelöst. Und auch Begriffe noch von Nikolaus von Kues befinden sich im Kontext des alten Begriffs, wie ihn Pfeil für die Antike herausgearbeitet hat, nämlich wenn es dort heißt una religio in rituum varietate, dann sind die verschiedenen lateinischen, griechischen Riten gemeint, die verschiedenen christlichen Vollzüge, nicht aber verschiedene Religionen oder Religionsgemeinschaften. Dieser Satz wird oft falsch verstanden. Erst eben in der Sattelzeit ändert sich das. Andere Begriffe, die verwendet wurden, sind Sekta oder Sekte im Plural, Leges, das heißt also Rechtssysteme beziehungsweise Anhängerschaften. Das sind auch Begriffe, mit denen vorher, vor dieser Sattelzeit, Religion bezeichnet wurde, hat sich aber nicht durchgesetzt, sondern bis Ende des 18. Jahrhunderts haben wir einerseits Religion als Gefühl und andererseits eine Art Ethisierung oder eine Kollektivierung im Sinne von Zivilreligion, und das möchte ich Ihnen nun genau zeigen. Die Orientierung, jetzt den Begriff von Fromm noch einmal aufgenommen, am Kollektiv oder am Individuum, Zivilreligion und politische Religion. Jetzt kommen wir zu dem Bild vom Anfang langsam zurück, nämlich Französische Revolution, die Menschenrechte und die religiöse Symbolik in der damaligen Bildsprache. Sie sehen ganz deutlich, dass die Symbolik der mosaischen Tafeln für die 10 Gebote nun für die Menschenrechte benutzt wird. Das heißt, man benutzt ganz bewusst eine religiöse Sprache, um die neue Botschaft der Revolution entsprechend zu symbolisieren. Und da haben sie auch die Taufe, man hat also die Altäre abgeschafft und man hat Steinhaufen mit Naturgöttinnen in die Kirchen gesetzt, während der Frühphase der Revolution, muss man sagen. Und man hat versucht, eine symbolische und semantische Transformation des katholischen Christentums vorzunehmen im Sinne einer Revolutionsreligion und hat zum Beispiel ein Kult naturell eingeführt, oder man hat ein Dekret über das höchste Wesen, man hat es nicht mehr Gott genannt, sondern Être Supreme, das war der neue Begriff, und dieses neue Wesen hat auch verschiedene Artikel erfahren. Und die Vernunft wurde wichtig, man hat also auch die Vernunft kultisch verehrt und hat ihr Lieder und auch Rituale gewidmet, auch Gebäude sollten gebaut werden, wurden aber nicht umgesetzt. Und hier können Sie noch einmal deutlich sehen, es gab auch Traktate, die eben von einer Religion national gesprochen hat. Nehmen wir das Ende dieses Textes. Fürs Evangelium nehmt das Gesetz, die heilige Hymne für Choräle, fürs Paradies die Republik, das Reich der Könige für die Hölle, Franzosen mit mir. Verantwortlich dafür, hochverehrt von Robespierre, war Jean-Jacques Rousseau, der in seinem Contrat social eben genau eine neue Religion versucht hat zu entwickeln und diese auch als Abschluss eigentlich seines Gesellschaftsvertrages gesetzt hat. Im letzten Buch, das ist sozusagen eigentlich die krönende Schlussvariante seines Gesellschaftsvertrages. Es muss eine Religion civile geben und jeder Bürger müsse eine Religion haben, die ihm eben seine Pflichten lieben, nicht durchsetzen, sondern lieben heißt, auch die Gesetze müssen geliebt werden, das ist sehr wichtig, sie müssen verehrt werden, das ist für ihn die richtige Bezeichnung. Ein rein bürgerliches Glaubensbekenntnis muss man festsetzen und das kann nur der Souverän und das ist das Volk und es geht dabei, die Gesinnung, das Miteinander zu begründen. Das genau ist eigentlich das Programm, das die Revolutionäre zum Teil versucht haben umzusetzen. Also christliche Symbole und Riten wurden durch andere wie Vernunft, Nation ersetzt, ein gesellschaftlicher Zusammenhalt und die individuelle Sinnorientierung wird nun durch Symbole und symbolische Handlungen neu konstituiert. Man entwickelt eigene Feste, Spiele, eine eigene Form von Kunst, Kernsymbole und so weiter. Aber es hält nicht lange. Das wissen wir alle. Es endet auf dem Schafott. Und diese Geschichte geht noch viel schlimmer weiter, nämlich in den Bereich der politischen Religionen. Ich verweise nur ganz kurz auf den Nationalsozialismus und die Religionisierung, die er sich selbst gegeben hat. Himmler hat hier die Wewelsburg zum Mittelpunkt der Welt machen wollen, wollte das Ganze fluten mit Wasser und hat einen riesen Gebäudekomplex um ein Einweihungszentrum der SS, das folgendermaßen ausgestattet war. Das ist also in der Mitte der Wewelsburg, wird von Neonazis auch verehrt. Dort installiert. Ja, das ist also die weitere Geschichte genau dieses Bereichs. Wir haben aber auch eine etwas vielleicht sympathischere, das ist die Individualisierung von Religion. Und da möchte ich noch einmal auf Max Weber zurückgehen, der sehr, sehr früh das auch systematisch beschrieben hat. Er schreibt, die Kunst konstituiert sich nun als ein Kosmos immer bewusster, erfasster, selbstständiger Eigenwerte. Sie übernimmt die Funktion einer gleich viel wie gedeuteten innerweltlichen Erlösung vom Alltag und von praktischem vor allem auch von dem zunehmenden Druck des theoretischen und praktischen Rationalismus. Da hat er wohl mit am meisten drunter gelitten. Mit diesem Anspruch aber tritt sie in direkte Konkurrenz zur Erlösungsreligion, das stammt aus der berühmten Zwischenbetrachtung. Ich möchte auf zwei Phänomene, die in der Sattelzeit eben einsetzen, hinweisen. Einerseits auf einen Theologen, andererseits auf zwei Künstler, die genau im Vorfeld dessen, was auch schon hier diskutiert wurde, nämlich Romain Rolland, über Freud und das Gefühl des Ozeanischen haben sie sich gestritten, oder was als Psychologisierung von Religion oder als innerer Erfahrung auch in die Religionstheorie des Theologen Rudolf Otto beispielsweise eingegangen ist. Das heißt, es geht um eine innere Religion und die Programmschrift hat mehr oder weniger der Theologe Friedrich Schleiermacher verfasst, 1799. Da lebte er in einer Wohngemeinschaft mit Friedrich Schlegel zusammen, also es geht hier um den Kontext der Frühromantik und Herr Schmidt-Salomon hat es ja schon erwähnt, es gibt eine eigene Formel für Religion nun, Anschauen des Universums, ich bitte befreundet euch mit diesem Begriff, er ist der Angel meiner ganzen Rede, er ist die allgemeinste und höchste Formel der Religion, woraus ihr jeden Ort in derselben finden könnt, woraus sich ihr Wesen und ihre Grenzen aufs Genaueste bestimmen lassen. Und gucken Sie sich bitte auch immer die Bilder dazu an. So die Religion, also Religion. Das Universum ist in einer ununterbrochenen Tätigkeit und offenbart sich uns jeden Augenblick und so alles Einzelne als ein Teil des Ganzen, alles Beschränkte als eine Darstellung des Unendlichen hinnehmen, das ist Religion. Schleiermacher hat den Begriff Gott 1799 anonym veröffentlicht, gemieden. Aber er hat ihn in den weiteren Überarbeitungen wieder eingeführt. Er hat sich also immer mehr der Kirche wieder angedient und hat dann auch seine Glaubenslehre ganz anders später geschrieben. Im Kern, in der zweiten Rede, verweist er auf einen Augenblick, den er sehr intensiv beschreibt, der sehr wichtig ist und der dann auch vorbildlich wird, der mit der Rezeption der Mystik zusammenhängt, mit Böhme und mit Meister Eckhart und so weiter, aber auch mit der Brautmystik aus dem Mittelalter. Das ist sozusagen ein anderes Element. Mystische Erfahrung tritt nun auch in den Mittelpunkt. Ich will das Ihnen jetzt nicht vorlesen. Und den Maler haben Sie wahrscheinlich erkannt, hier sehr traurig, melancholisch dargestellt in einem Selbstporträt, Caspar David Friedrich, er kannte Schleiermacher, er hat seine Schriften verehrt, sie haben sich auch getroffen, wenn auch nur marginal, und er ist berühmt für seine Rückengemälde Und die schauen sozusagen immer in die Unendlichkeit in einer gewissen Weise. Sie sprengen den Rahmen des Bildes. Der Horizont ist außerhalb und er hat es bis auf nach dem Technealtar vermieden, Gott und religiöse Symbole darzustellen. Er hat sie sozusagen eigentlich in den Blick derjenigen gelegt, die man hier oder sehr prominent bei ihm als Rückenfiguren immer wieder identifiziert. Ein anderer, der in eine andere Richtung ging in der Kunst, war Philipp Otto Runge. Er hat einen gewaltigen Zyklus entwerfen wollen, konnte ihn nicht umsetzen, weil er gestorben ist, den Zeitenzyklus. Es gibt Vorentwürfe, wie Sie hier sehen. Es gibt auch Texte von ihm, wie das naturphilosophisch von ihm gedacht ist, aber auch zeitphilosophisch oder geschichtsphilosophisch. Aber diese vier Zeiten sollten in eine monumentale Architektur überführt werden. Da hat er Vorarbeiten gemacht. Der Morgen hier, das ist zerschnitten, weil das sehr groß ist. Und es sollte eine eigene Musik, eigene Texte dazu gedichtet werden. Und es sollte zu dem großen Monumental-Gesamtkunstwerk ausgestaltet werden. Aber es kam eben nicht dazu. Und diese Tendenzen setzen sich bis in die Gegenwart vor. Wenn Sie die Süddeutsche Zeitung gelesen haben, finden Sie ein Interview am Freitag in dem SZ-Magazin mit Jeff Koons. Und auch dort ist mehr oder weniger die Behauptung zu finden, Kunst sei die Religion des 21. Jahrhunderts. Gesamtkunstwerk, und damit kommen wir auch zur Buddhismusrezeption, ist auch bei Wagner zu finden. Er hatte versucht, seinen Buddhismus, den er mehr oder weniger rezipiert hat über Schopenhauer, auf die Bühne zu bringen, zu einem Gesamtkunstwerk zu machen. Er ist daran gescheitert. Er wollte eine eigene Oper, eine buddhistische Oper, Die Sieger, schreiben. Er hat dann die Symbolik in christliche Sprache gekleidet. Das ist also sozusagen die Bastelreligion, die nun hineintritt, und hat sie im Parsifal mehr oder weniger der buddhistische Elemente verchristlicht auf die Bühne gebracht. Ja, aber es gibt eben noch viele, viele andere Positivisten, Esoteriker, Philosophen, Buddhisten. Das setzt nun alles im 19. Jahrhundert ein. Ich möchte auch auf den Bereich der Wissenschaft hinweisen. Auguste Comte hier und die Orientierung an der Wissenschaft. Er hat einen Katechismus, einen positivistischen Katechismus, der den Begriffen Ordnung und Fortschritt gewidmet war, geschrieben, und hat seine Religion eine Religion der Humanität genannt. Die Liebe als Prinzip, die Ordnung als Grundlage und der Fortschritt als Ziel, das ist nach dieser langen einleitenden Abhandlung das grundlegende Charakteristikum der endgültigen Herrschaft, die der Positivismus, den er begründet hat, errichten wird, indem er unsere ganze Existenz systematisch bestimmen wird auf persönlicher wie sozialer Ebene durch eine unveränderliche Kombination von Gefühl, Vernunft und Handlung. Auch das erinnert vielleicht an Erich Fromm auf eine bestimmte Weise. Politik und Soziologie, also Wissenschaft, nach Weber Katheterprophetie, wird nun zur Religionsgründung. Ja, und die Religion der Humanität im System der positiven Wissenschaft hat eben die Aufgabe, zur wahren Religion zu werden. Ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen. Es gibt eben nicht nur den Katechismus, sondern es gibt auch einen eigenen positivistischen Kalender. Das hat allerdings auch die Französische Revolution schon eingeführt. Und bei der Staatsgründung von Brasilien in der Flagge noch zu finden, Ordem e Progresso, spielt das eine sehr große Rolle. Und es gibt auch mehrere Kapellen in Paris, in Brasilien finden Sie die noch, die man als Religion de l'Humanité bezeichnet hat, die der auch gewidmet sind. Nur um Ihnen einen kleinen Eindruck zu verschaffen, was es alles gibt. Ich möchte jetzt auf Ernst Haeckel aufgrund der Zeit nicht näher eingehen, aber hier haben Sie sozusagen an der Evolution eine orientierte Weltanschauung, die sich aber selbst auch als ein Glaubensbekenntnis bezeichnet und die versucht, Naturwissenschaft und Glaube oder Religion zusammenzuführen. Wir haben hier eine Entwicklung, die noch hinzukommt, nämlich die der Vergangenheit. Hermetismus wird neu entdeckt, wird nicht nur rezipiert, sondern auch revitalisiert, aber auch verschiedenste Paganismen, Neokelten und so weiter finden sozusagen aus den Skriptorien heraus letzten Endes in die Dorfbuchhandlungen, in die Esoterik-Ecke derselben ihren Einzug. Also es gibt eine Popularisierung nun vergangener Religionen und das könnte man auch sehr ausführlich noch kommentieren. Also eine weitere neue Form der Orientierung und auch der Popularisierung, gerade hier bei dem Bereich und dem Begriff der Gnosis mit einer eigenen Zeitschrift als innere Tradition des Westens sehen Sie, wie man hier mit Religionen im Collage-Sinne oder im Bastelsinne verfährt. Ganz wichtig, im 19. Jahrhundert war die theosophische Bewegung, aus der auch die Anthroposophie hervorgegangen ist, aber auch die Rezeption eben des Buddhismus. Und die Ziele der theosophischen Gesellschaft waren eben, eine Universalgemeinschaft zu finden, eine Universalreligion durch das Studium aller Weltreligionen, durch einen vergleichenden Studium und durch die Vergöttlichung des Menschen. Das sind also Tendenzen, die wir auch ähnlich bei Auguste Comte beispielsweise finden. Und der Buddhismus erobert den öffentlichen Raum auch in Europa. Die erste größere Buddha-Statue des Großherzogs von Hessen im Wolfgartener Schlosspark wird hier gezeigt. Und hier von Alcott, also einer der Gründer der Theosophie, ein buddhistischer Katechismus. Man nimmt nun die christliche Verbreitungselemente, um auch den Buddhismus entsprechend zu verbreiten, aber das ist nicht der einzige. Hier haben Sie noch einen anderen von einem Friedrich Zimmermann und die sind sehr intensiv gelesen worden und übersetzt worden. Nur ein kleiner Verweis darauf. Und es gibt eigene Häuser nun, die gebaut werden. Es gibt eigene Zeitschriften, mindestens 10 bis 20 Zeitschriften, die Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts den Buddhismus verbreiten sollen, teilweise auch in Verbindung mit der theosophischen Gesellschaft. Eine Weltmission des Buddhismus im Abendland ist das Ziel. Und einer derjenigen, weil wir hier in der Nähe von Berlin sind, ist Paul Dahlke, der ein eigenes Haus auch gebaut hat, der eine internationale Verbindung nach Ceylon, nach Amerika und so weiter hatte, auch zu anderen Emigranten, Buddhisten, die sich als solche bezeichnet haben, die in Amerika untergekommen sind. Und das steht heute noch eben in Berlin Frohnau gebaut. Also auch der öffentliche Raum verändert sich in dieser Hinsicht. Fußballreligion, Fiction-Based Religions, gottlose Religion oder Auflösung des religiösen Feldes. Ich komme langsam zum Ende. Das ist ja der Titel jetzt meines Vortrages und da finden Sie eigentlich eine ganze Menge verschiedenster Phänomene, nicht nur die Verehrung von Madonna und Maradona. Seht, freudscher Versprecher. Ja, Entschuldigung. Sondern Sie finden eben auch so etwas wie Religion, die gegründet wird aus der Lektüre bestimmter Bücher heraus. Da gibt es eine Frill-Religion, da gibt es die Jedi-Ritter, Star Trek-Religion und möge die Kraft mit euch sein und so weiter. Das sind Phänomene, die wir feststellen können und die nehmen sich durchaus ernst. Es gibt dann auch erfundene Religionen wie die des Spaghetti-Monsters. Also es gibt, ohne das jetzt zu kommentieren, auf jeden Fall in der Selbstwahrnehmung dieser Personen eine Sinnorientierung in diesem Bereich und auch Objekte einer tiefen Verehrung, die man in einer gewissen Weise auch respektieren muss, wenn man die Personen nicht an und für sich der Lächerlichkeit anheimgeben will. Ja, also das könnten wir natürlich am Ende auch noch einmal diskutieren. Es ist auch ein Begriff der Selbstbezeichnung, wie Sie hier sehen und wie Sie auch vorher an dem T-Shirt sehen konnten, Fußballreligion. Für Umberto Eco ist das mehr oder weniger Aberglaube der heutigen Zeit und das wirkliche Opium des Volkes. Das Zitat hat mir einfach gefallen, es knüpft noch einmal an. Aber ich denke, aus religionswissenschaftlicher Sicht, und ich habe das eben gerade auch kurz erwähnt, Aberglaube oder Pseudoreligion sind eigentlich werdende Begriffe aus der Sicht einer anderen Orientierung heraus. Für religionswissenschaftliche Betrachtungen machen diese Begriffe gar keinen Sinn, sondern sie nehmen Position im religiösen Feld selbst ein. Ich will aber auch auf intellektuelle Neukonstituierungen von Religion kurz hinweisen im Sinne einiger Bücher, die in letzter Zeit erschienen sind. Und es gibt viel, viel mehr, als ich das Ihnen jetzt kurz zeige. Ein Herr Neff aus der Schweiz plädiert für eine Religion ohne Religionen, ohne Institutionalisierung also. Dann gibt es im Kontext der Naturwissenschaften Bücher darüber, was Atheisten glauben. Es gibt ganz bekannt Alain de Botton, die Religion für Atheisten. Er hat es auch institutionalisiert mittlerweile. Dann gibt es natürlich die eine Religion, la consommation. Es gibt von dem amerikanischen Rechtsphilosophen Ronald Dworkin, eben den Versuch, eine Religion ohne Gott zu beschreiben. Aber auch gegen Religion gibt es mehrere Plädoyers. Und das ist also ein ganz eigener Diskurs, der dieses Feld mittlerweile auch kennzeichnet und das man intensiv untersuchen kann. Ja, ich komme jetzt eben zu dem Thema der Auflösung und damit zum Ende. Ein neues Feld der symbolischen Manipulation des Verhaltens und der Orientierung. Das ist die Antwort des von mir am Anfang genannten Pierre Bourdieu auf die Frage, ob es denn noch dieses religiöse Feld gibt. Er wurde von Priestern eingeladen in Frankreich, sich darüber Gedanken zu machen, ob denn die heutigen Priester nicht ganz andere sind und nicht mehr die alten, die typischen Priester und was sich denn in diesem Feld verändert hatte. Er musste also zwei Zustände des religiösen Feldes miteinander konfrontieren und hat gesagt, ja, hier gibt es sozusagen wirklich eine deutliche Veränderung. Und wie sieht die aus? Das ist also jetzt für mich auch bald das Ende des Vortrags. Dieses Zitat möchte ich Ihnen aber vorlesen. Heutzutage besteht also ein unmerklicher Übergang von den geistlichen alten Schlags, innerhalb deren ein Kontinuum vorliegt, zu Mitgliedern von Sekten, Psychoanalytikern, Psychologen, Medizinern, Psychosomatiker, Heilpraktiker, Sexologen, Lehrer diverser Formen des körperlichen Ausdrucks und asiatischer Kampfsportarten, Lebensberatern, Sozialarbeitern. Alle sind Teil eines neuen Feldes von Auseinandersetzungen um die symbolische Manipulation des Verhaltens im Privatleben und die Orientierung der Weltsicht, und alle setzen sie in ihrer Praktik konkurrierende, antagonistische Definitionen der Gesundheit, der Heilung, der Kur von Leib und Seele ein. Das ist seine Beobachtung dazu. Den im Feld der symbolischen Manipulation konkurrierenden Akteuren ist gemeinsam die Ausübung einer symbolischen Aktion. Es sind Personen, die sich bemühen, die unterschiedlichen Weltsichten zu manipulieren und dadurch die Praktiken zu verändern. Das, was er genau auch im klassischen Feld genannt hat, was die Priester getan haben, das Denken und Handeln der Menschen zu verändern oder nicht zu verändern, sondern zu manipulieren. Also die Manipulation war vorher und jetzt da. Jetzt nennt er das Feld aber nur noch Manipulation. Wie machen die das? Indem sie die Struktur der Wahrnehmung der natürlichen wie sozialen Welt manipulieren, indem sie Wörter und über diese die Prinzipien der Konstruktion der sozialen Welt manipulieren, also über Sprache Weltbilder produzieren und über Techniken diese entsprechend einüben. Ein Feld der Manipulationen.
Und wer schreibt das?
Pierre Bourdieu. Also,
wir sind gleich am Ende.
Also ich war am Ende, das ist die letzte Folie vor dem Exkurs, das ist dieses Modell, das ich Ihnen angeboten habe, das aber sozusagen nicht jetzt noch gezeigt werden muss. Für ihn noch einmal, und damit schließe ich das Ganze auch, der Hinweis sehr entscheidend, dass die Versuche, die dort in diesem Feld nun geschehen, der Manipulation, immer versuchen, sich den Anschein der Wissenschaftlichkeit zu geben. Und genau dagegen wendet er sich, ähnlich wie auch Max Weber, dass Wissenschaft genau für diesen Bereich der Sinnproduktion missbraucht wird. Hier schließt sich sozusagen die Beobachtung und natürlich auch die Ambivalenz im Umgang mit Religion, insbesondere für eine wissenschaftliche Betrachtung. Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank.
Aber ich weiß nicht. Soll ich es Ihnen innerhalb von einer Minute erklären? Also wenn du mir das erlaubst. Also es geht ja darum, warum ist Religion einerseits sehr friedensstiftend nach innen hin und sehr gewaltsam nach außen hin.
Was der ans Mikro geht, dann hören wir dich auch so.
Also warum ist Religion eben nach innen friedensstiftend und nach außen gewaltsam? Ich denke, der Zusammenhang von Religion und Gewalt könnte man zumindest mit diesem Modell formal beschreiben. Nämlich, wenn Religion, religiöses Handeln oder wie wir es auch immer beschreiben wollen, orientierend und motivierend wirkt, mit Bezug auf eine sinnvolle Lebensführung, und das ist ja auch das, was Fromm mehr oder weniger unter Religion versteht, dann wissen wir alle, dass das nur in Gemeinschaft mit anderen Menschen funktioniert. Ob in Kleingruppen, Großgruppen, Gesellschaft, ist egal. Das setzt aber das Bestehen oder die Vorstellung einer Ordnung der Welt voraus. Irgendwie eine gewisse Annahme, wie wir die Welt sehen, schon allein eine Sprache ordnet die Welt in einer gewissen Weise. Das teilen wir aber immer mit anderen. Das gehört also mehr oder weniger zusammen. Und damit haben wir, um in der Gemeinschaft verträglich zu leben, die Vorstellung einer richtigen, gerechten, guten, wahren, eigentlichen Ordnung. Auch bei Erich Fromm und bei dem, was wir über Humanismus diskutieren, geht es ja genau darum, dass sich das durchsetzt. Damit ist aber genau immer auch eine Kehrseite verbunden, nämlich eine schlechte, eine ungerechte, eine böse, eine falsche, eine uneigentliche Ordnung. Und das Ganze kann natürlich noch einmal überhöht werden durch gewisse Vorstellungen von Heil und Erlösung. Für einige ist das Religion im engeren Sinne. Es geht bei diesem Ganzen aber immer darum, dass man bewahrt und dass man das Schlechte ändert. Es geht darum, dass nicht nur für die eigene Gemeinschaft, sondern oft auch für andere Menschen zu tun und auch damit verbunden gegen andere Menschen, die genau diese Ordnung stören. Das ist, trifft auf ein Rechtssystem zu, das trifft auf eine Gesellschaft zu, auf einen Verein und so weiter, auf sehr vieles. Und genau in diesem Kontext bewegt sich eigentlich auch die Politik. Und damit wissen wir, warum so viele Bereiche der Gesellschaft wie die Politik als Nationalreligion eben in diesen Kontext gestellt wird. Das Rechtssystem, denken Sie an die Umsetzung der Menschenrechte im Rechtskontext, der Vergrundrechtlichung unserer Lebenswelt und in vielen anderen Bereichen auch. Auch Kunst könnte man in diesem Kontext thematisieren. Und jede einzelne Religion, die eine Gemeinschaftsvorstellung hat und auch eine Vorstellung einer konkreten Ordnung, kann über dieses Modell abgebildet und damit auch verglichen werden. Und das scheint mir in erster Linie die Aufgabe der Religionswissenschaft zu sein, auch im Anschluss an solche Religionsdefinitionen oder Vorstellungen Modelle zu entwickeln, die es uns erlauben, die Komplexität, die Diversifikation abzubilden, die Konflikte aufzuzeigen, aber vielleicht nicht unbedingt Problemlösungen zu entwickeln. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Danke.
Ja, vielen Dank. Lieber Jürgen Mohn, ich glaube, gerade die letzte Folie war sozusagen wie eine Überleitung dann nachher auch in die Diskussion der Arbeitsgruppen. Aber möglicherweise gibt es noch zwei, drei Verständnisfragen und Kommentierungen, die man jetzt hier noch in, sagen wir mal, innerhalb von 5 Minuten noch an den Referenten berichten kann. Lieber Rainer, fang du bitte an.
Was wurde alles im Bereich der Religion zuschreibt,
ja.
Da da kann man ja schon fragen, was ist denn jetzt das für eine Definition von Wissenschaft gegen Religion, wenn alle angewandten Wissenschaften, wie Sozialarbeit, Pädagogik, Psychologie, also wo die nicht anders können, als dass sie Orientierungssysteme zu wissen, auch die Medizin. Ich kann nicht Mediziner sein, wenn ich nicht ein Ordnungssystem habe, bei dem ich weiß, das ist gesund und das ist krank. Wenn das alles in den Bereich der Religion und damit der Manipulation geht. Ja. Also das ist schon ein sehr seltsames Verständnis von Wissenschaft, das da praktiziert wird.
Also erstens tendierte er bei diesem Kongress, der dokumentiert wurde und aus dem dieses Zitat dann stammte, eher in die Richtung, das nicht mehr ein Feld, ein religiöses Feld zu nennen, sondern ein Feld der Manipulation. Es ist aber so, dass er das Feld der Religion vorher eben auch als ein Feld der symbolischen Manipulation des Denkens und Handelns der Menschen im Sinne eben der Stabilisierung und der Beibehaltung sozialökonomischer Verhältnisse, auch Machtverhältnisse bezeichnet hat. Was sich allerdings auflöst bei diesem Feld ist, dass es nicht mehr diese Unterscheidung von Priester, Propheten, Zauberern und Laien gibt, sondern dass sozusagen diese Rolle nun gegenseitig eingenommen werden kann. Hinsichtlich der letzten Folie mit der Wissenschaft ist es so, dass er eben für eine sehr reflexive Soziologie steht. Und im Sinne dieser reflexiven Soziologie wehrt er sich dagegen die Autorität der Wissenschaft, wenn sie in Anspruch genommen wird. Er sagt nicht, dass Wissenschaft auch Orientierung bieten soll, das tut er ja selbst auch. Aber wenn sie von bestimmten Bewegungen, die in diesem Feld gewisse Körpertechniken als wissenschaftlich bewiesen und mit sehr großer wissenschaftlicher Autorität verkünden, dann hat er dort eben Probleme damit. Das ist vielleicht die Differenzierung zu dem und nimmt das auf, was Sie als Einwand genannt haben.
Eine Nachfrage zum Begriff der Manipulation. Kann es sein, dass es aus dem französischen Manipulé kommt?
Ja.
Weil Manipulation hat für uns immer eine ganz
negative. Negative, ja, im Französischen ist das nicht so. Ja, ja, das kommt dazu. Also ich habe das jetzt auch nicht im Negativen, sondern es geht um die Beeinflussung. Es geht eigentlich auch um einen gegenseitigen Prozess der Beeinflussung, der sich nun einspielt. Also vorher waren die Machtstrukturen so, dass es sozusagen eigentlich von oben nach unten ging. Mittlerweile kann der Laie zum Spezialisten werden und sozusagen als Schüler zum Lehrer mutieren und dann gewisse Körpertechniken und so weiter weitergeben. Und es geht darum, andere in bestimmte Denk- und Handlungsmuster hineinzuführen und diese, wenn sie so wollen, das ist ja auch eine ökonomische Basis, zu verkaufen. Das ist das, was er da beschreibt. Gebe ich Ihnen völlig recht. Ja. Ja, aber das ist ja das Problem der Wissenschaft, genau.
Also zunächst mal vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich habe auch gar nicht das Bedürfnis, irgendwie eine Gegenperspektive dazu aufzumachen.
Bin ich der Einzige, der davon kommt?
Ja, seltsam. Ja, aber es geht letztlich um diesen letzten Punkt. Also ja. Baudieu, wie auch die ganze französische Philosophie, Derrida nehmen, die haben ja letztlich dann doch diesen postmodernistischen Standpunkt vertreten, der sehr relativistisch war und keine Unterscheidung mehr vorgenommen hat. Ich fand ja auch, dass das wichtig war, um gewissermaßen diese modernistischen Einheitstheorien in Frage zu stellen, dass man auch, wir hatten es in Deutschland mit Paul Feyerabend, der hat ja eine ähnliche Position, vielleicht sogar noch schärfer formuliert, dass Wissenschaft eben auch nur eine spezifische Form des Aberglaubens sei und dass es eine Herrschaftstechnik sei und so weiter.
Ja.
Aber zum Schluss hat zum Beispiel Lyotard das schon stärker zugenommen, Paul Feyerabend in seiner Autobiografie auch, weil sie eben erkannt haben, richtige Antwort auf Fundamentalismus ist nicht Beliebigkeit, sondern wir müssen einen Weg finden jenseits von Fundamentalismus und Beliebigkeit. Wir müssen gewissermaßen rationale Kriterien angeben können, mit denen wir solche Unterscheidungen vornehmen. Denn tatsächlich ist es ja so, dass wir eine Orientierung in der Welt finden müssen und dass wir häufig eben auch den Mut haben müssen, für eine bestimmte Weltsicht auch einzutreten. Denn dieses Beliebigkeitstheorem eröffnet natürlich tatsächlich allen Fundamentalisten der Welt die Möglichkeit, sich eben breit zu machen.
Ja.
Und wie ist Ihre Haltung dazu? Das würde mich interessieren. Ich weiß, das ist eigentlich nichts, wozu man als Wissenschaftler was sagen kann.
Nein,
weil wenn man die
ich sag was dazu.
Ja, okay.
erst einmal, Bourdieu ist zu unterscheiden natürlich von den postmodernen Theoretikern wie Lyotard, Deleuze und so weiter. Und zu denen etwas zu sagen, ist gar nicht so einfach, denn sie sind ja auch alle sehr engagierte Intellektuelle gewesen, das muss man sagen. Und Bourdieu war ein besonders engagierter Intellektueller, der sich auch im politischen Bereich, in der Attac-Bewegung und so weiter sehr, sehr intensiv engagiert hat. Also man muss bei ihm die Position zur Wissenschaft in die Richtung vielleicht sehen, dass er meint, dass gewisse Bewegungen für ihn suspekt sind, wenn sie die Autorität von Wissenschaftlichkeit missbrauchen. Das ist das eine. Dass er selbst Wissenschaftler, Soziologe ist und diese Form der Orientierung auch als eine aufklärende Orientierung in den Vordergrund stellt, ist auch ganz klar. Und dabei muss er das, was er tut, reflektieren und sehen, wo auch seine eigene Missbrauchbarkeit liegt. Und genau dieser Position würde ich mich auch im Sinne einer engagierten, einer schwachen, vom schwachen Denken kommen, einer schwachen Religionswissenschaft, die eine marginale, beobachtende, aber damit vergleichende und durch den Vergleich aber auch in einer gewissen Weise den Absolutismus gewisser Ansprüche zu relativierende, diesen zu relativierende Position einnimmt. Und dem würde ich mich anschließen. Also da hat Wissenschaft weiterhin eine aufklärerische Aufgabe. Aber sie geht dann auch jetzt im Kontext der Religionswissenschaft etwas in Religionspolitik über und muss sich dann auch Gedanken für die Gesellschaft machen. Da könnte ich was dazu sagen, das will ich jetzt nicht. Für die Abschlussdiskussion habe ich da ein kleines Statement noch. Ja.
Ja, ich finde, dass Ihr Vortrag sehr schön dargestellt hat, wie die Funktion der Religion heute ausgewandert ist in unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche. Ich würde nur gerne was ergänzend oder korrigierend hinzufügen. Der Bereich der Wissenschaften, die zum Teil diese Funktion erfüllt haben, der wird weitgehend auf die Wissenschaften, die sich auf den Menschen konzentrieren, also als wichtigstes die Medizin, aber man könnte auch die verschiedenen Möglichkeiten der Esoterik und des Wellnessbetriebs und all das hinzuziehen. Das war ja auf einer der späteren Folien dargestellt, aber ich würde gerne auf die erste Folie von Bourdieu zurückgehen. Die Funktion der Wissenschaft ist heute noch weitgehend eine Art priesterliche Sanktionierung oder Rechtfertigung der herrschenden Verhältnisse, vor allem im ökonomisch-wirtschaftlichen Bereich. Also ich denke, die fünf Weisen, der Name ist ja schon bezeichnet, auf ihren Gutachten wacht man und leitet daraus alles Mögliche ab, also dass die Wirtschaft weiter expandiert und die gerade Prozent gerade hinterm Komma spielen eine große Rolle und so weiter. Will ich nicht näher ausführen, auch noch darauf hinweisen, dass es bei Erich Fromm in Haben oder Sein ein Kapitel gibt, ist die westliche Welt christlich, wo er genau das aufzeigt, dass die Religion des Kapitalismus eben besagt, dass bestimmte Werte heilig gesprochen werden. Eins war ja zitiert auf unserem Flyer, Arbeit, Eigentum und Profit. Ich wollte das nur noch ergänzen.
Ja, also ich würde dem größtenteils zustimmen. Ich bin jetzt auf diese Funktionsverlagerung in Gesellschaftsbereiche nicht ins Detail eingegangen, aber die Wissenschaft übernimmt natürlich das sehr, sehr stark und nicht nur die menschenbezogenen Wissenschaften, auch die Physik und andere übernehmen das. Und diese Autoritätszuschreibung ist natürlich die Ambivalenz der Wissenschaft und sie hat ihr eigenes Doppelgesicht. Also das ist genau das Problem und verschärft sich durch die zunehmende Ökonomisierung. Und damit wird sie natürlich noch einmal eigentlich in den Kontext einer ganz anderen Religion eingespannt, die sie mittlerweile unterordnet. Ich weiß nicht, ob das...
Ich würde nur noch hinzufügen, dass man schon die Frage stellen kann, was sollte dann Religion angesichts der Totalität dieses Systems noch? Aus meiner Sicht wäre das die Möglichkeit, eine Alternative aufzuzeigen.
Ja, ich würde dem zustimmen. Ich würde auf ein System setzen, das wir noch nicht erwähnt haben, aber und das ist das Rechtssystem. Und da habe ich und das geht um die Grundrechte, die Menschenrechte und deren Symbolisierung im Kontext der Vergrundrechtlichung, wie man das sagt, der Kultur, des Staates und so weiter. Das ist ein sehr kompliziertes Verfahren und darauf würde ich mehr oder weniger setzen. Das ist eine Art schwache Fortführung von Rousseau. Aber ich möchte jetzt andere Fragen in dem Sinne nicht unbedingt jetzt überspielen. Ich würde dazu gerne, wenn das für Sie in Ordnung ist, ein kleines Statement am Ende eben, das hatte ich ja gesagt, noch einmal geben. Also zum Rechtssystem als eine Art Quo Vadis Religion, in welche Richtung das gehen sollte, aus meiner Sicht. Aber das ist dann nicht mehr eine religionswissenschaftliche, sondern eine religionspolitische Position.
Ja, und dann machen wir Pause.
Ja, wenn ich dieses Bild richtig verstanden habe, haben wir den Rahmen Politik sehr schön meiner Meinung nach eingezeichnet. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Religion, unten steht Heilerlösung, sinnvolle Lebensführung. Hier gibt es ja Wahrheitsansprüche von politischen Richtungen. Helmut Jorach hat gesagt, die fünf Weisen haben einen Wahrheitsanspruch. Ich würde mich lieber deinem anschließen, aber deinem Wahrheitsanspruch würde ich mich lieber anschließen. Aber es gibt verschiedene Wahrheitsansprüche. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das ist außerhalb des Bereiches Politik. Da wird um Wahrheit gestritten. Im Bereich der Politik geht es um Ordnung der Welt, Gemeinschaft mit anderen Menschen. Vielleicht ist das, was Sie mit Rechtssystem meinen. Hier gibt es Verhandlungen, Austarierungen, Konflikte, die zu Lösungen führen, die das Leben beeinflussen, eine Ordnung schaffen, die aber immer im Spannungsverhältnis zu den verschiedenen Heilsvorstellungen einzelner Menschen stehen. Dass man dann dieses Heil und Politik bewusst voneinander getrennt hat. Habe ich Sie richtig verstanden?
Ja, also Sie haben mich da richtig verstanden, aber ich habe das Modell ja jetzt relativ kurz nur erklärt und wichtig scheint mir zu zeigen, dass eben die Ambivalenz der vielleicht befriedenden Wirkung nach innen eben immer mit etwas nach außen zu tun hat. Aber das ist ja auch kein monomanisches System, sondern wenn wir dieses Modell auf die Realität versuchen, beschreibend zu übertragen, dann haben wir verschiedene konkurrierende Systeme, die genau hier in dem Bereich die Konflikte hervorrufen. Da gibt es also gewisse Gruppierungen innerhalb eines Staatssystems, die gerne dominieren wollen. Da gibt es nicht nur Parteien, da gibt es auch Religionen im klassischen Sinne, die das tun wollen. Da gibt es einzelne Vorstellungen von einzelnen Personen, die sich das noch einmal ganz anders vorstellen. Und da gibt es das Rechtssystem beispielsweise auch. Und die stehen natürlich in diesem Bereich in Konflikt. Und monolithisch findet man das eigentlich nur im Kontext politischer Religionen, dieses System. Oder wir haben ja nicht nur Neoliberalismus, sondern auch Neonationalismus. Der will genau wieder zu einer Füllung dieses Modells hin, die sehr einseitig ist und die alles ausschließt, was sozusagen nicht reinpasst in die eigene Nationalvorstellung und wie man zusammenzuleben hat. Wir haben jetzt die Diskussion über die Pässe. Geht es denn überhaupt Doppelzugehörigkeiten und so weiter? Und da kann man eigentlich nur auf das Rechtssystem und auch auf die Gewaltenteilung setzen, dass solche monolithischen Vereinnahmungen des Bereichs des Zusammenlebens ausgeschlossen werden wieder. Weil Pluralisierung und auch Diversifizierung, wie man es jetzt auch immer lieber bezeichnet will, das ist, glaube ich, eine der Grundvoraussetzungen, die hier nicht nur als Voraussetzungen dienen, sondern die auch verwaltet werden müssen. Und das scheint mir aber dann im engeren Sinne eigentlich nur durch das Rechtssystem möglich zu sein.
Nochmal ganz herzlichen Dank für diese Erläuterungen.
Jetzt 15 Minuten Kaffeepause und dann treffen wir uns in den Arbeitsgruppen. Danke.
Schade, dass ich jetzt doch schon Minute brauche.
Nee, das war es wert. Also ich habe es ja extra laufen lassen.
Ja?
Ja, nein, man muss sich die Zeit dann auch mal nehmen.
Weil das ist ja halt hier und deine Folie, die hat einen doch aufgehabt.
Aber wir sind auch gestern immer quasi ungefähr eine Viertelstunde dahinter gewesen. Das fangen dann durch eine Verkürzung der Arbeitsgruppen wieder ein. Das ist völlig unproblematisch. Das ist eingepreist bei der Planung.
Okay, gut.
Ja, es wäre ganz schlimm gewesen, wenn